Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Die Kinderbuchautorin und Illustratorin Judith Kerr. Sie wurde 1923 in Berlin geboren und floh mit ihren jüdischen Eltern 1933 aus Deutschland über die Schweiz und Frankreich nach England. Dort lebt sie seit über 8 Jahrzehnten. Einem größeren Publikum ist sie durch ihren Jugendroman Als Hitler das rosa Kaninchen stahl bekannt. Insbesondere ihre Bilderbücher erzielen hohe Auflagen. Ich habe sie an ihrem Wohnort in London besucht und mit ihr über die Zeichenkunst, über Kinderbücher und Katzen, ihre Emigration, ihre Familie und über Deutschland und Europa gesprochen. Zu Beginn habe ich sie nach ihrem jüngsten Buch befragt. Es ist ein Jugendroman mit vielen Zeichnungen aus ihrer Hand unter dem Titel »Ein Seehund für Herrn Albert«. Das Buch ist ausdrücklich ihrem berühmten Vater, dem bedeutendsten Theaterkritiker der Weimarer Republik, Alfred Kerr, gewidmet. Für meinen Vater, auf dessen Balkon einmal ein Seehund wohnte. Eine bezeichnende Geschichte über Mensch und Tier, über Gefahr und Rettung und die wechselvollen Wege des Lebens, über Liebe und Glück.
Es kommt ja von etwas, was meinem Vater passiert ist, oder eine Geschichte über meinen Vater. Er hat einen kleinen Seehund gerettet und er hat ihn auf seinem Balkon versucht, ihn zu füttern, aber das ging nicht sehr gut. Er war zu klein, der Seehund.
Also das ist eine tatsächliche Geschichte und Sie erzählen jetzt kein Märchen, sondern es ist eine tatsächliche Geschichte. Ihr Vater hat einen Seehund aus Frankreich, aus der Normandie mit nach Hause nach Berlin gebracht, richtig?
Ja, einen ganz kleinen Seehund. Es war ein Fischer und er erschoss Seehunde, weil sie zu viele Fische weggefressen haben. Und er hatte eigentlich Seehunde gern und hat sich immer bemüht, also nicht zu viele zu erschießen. Und da war er entsetzt, denn er hatte aus Versehen eine Mutter, eine Seehundsmutter erschossen, und da war der Kleine, der schaukelte auf einer irgendetwas, ich weiß nicht was. Da hat er gesagt, also den Kleinen muss ich auch erschießen, denn sonst muss er ganz langsam verhungern und das ist viel schlimmer. Und da hat mein Vater gesagt, nein, den nehme ich. Man hat ihn in irgendeine Kiste gesetzt, ich glaube mit Seaweed.
Seegras.
Dann ist er mit dem Zug nach Berlin gefahren. Der Seehund war im Gepäckwagen und mein Vater hat ihn immer besucht, damit er nicht zu traurig ist. Und er hat ihn ein bisschen begossen, er muss Wasser gehabt haben und hat versucht, ihn zu füttern mit einer Mischung von Milch und so Fischöl. Das ging aber nicht sehr gut. Der Seehund war sehr jung. Als sie dann in Berlin ankamen, das war eine ganz lange Reise, und da war es schon ganz spät abends, und da hatte er keine Milch mehr. Und mein Vater und der Seehund haben sich ein Taxi genommen und sind in ein Restaurant gefahren. Und da hat er Milch bestellt für den Seehund. Und ich weiß nicht, was die anderen dazu gesagt haben. Aber das ging also so. Und dann ist er zurückgefahren in seine Wohnung. Und er hat den kleinen Seehund erst ins Bad gesteckt, glaube ich, damit er richtig mal richtig nass wird. Und dann hat er ihn auf den Balkon gesetzt. Aber der kleine Seehund war dann schon ganz, er liebte meinen Vater, weil mein Vater ihn immer besorgt hat. Und er wollte nicht allein auf dem Balkon bleiben. Und als mein Vater dann wieder in die Stube gehen wollte, kam der Seehund ihm nach und ging so hup, hup, wie sie das machen. Und das war die ganze Zeit so. Mein Vater hat immer versucht, ihn zu trösten, also hat ihn ein bisschen begossen und, glaube ich, vielleicht ein bisschen mit ihm gespielt. Aber dann ging es doch nicht, denn er war zu klein und er konnte noch nicht richtig saugen. Und mein Vater hat einmal eine alte Jacke ganz in diesen Tran und Milch gesteckt. Und da konnte ein klein bisschen raussaugen, aber es war nicht genug. Und dann ist er immer dünner geworden und schließlich, mein Vater hat versucht, ihn in den Zoo zu geben, aber die wollten ihn nicht aus irgendeinem Grund. Das Aquarium wollte ihn auch nicht. Und zum Schluss musste er ihn eben einschläfern. Dann, wie man das in der damals machte, das war 1910, hat man ihn ausgestopft. Und ich erinnere mich daran, als ich klein war, da war auf dem Boden von meinem Vaters Zimmer.
Ja, das ist jetzt wichtig, das ist das sogenannte rote Zimmer, nicht wahr?
Ja, das rote Zimmer, das sollte, das hat meine Mutter für ihn besonders eingerichtet, ja, als ein Arbeitszimmer. Aber mein Vater hat immer im Schlafzimmer gearbeitet, auf einem Tisch, einem einfachen Tisch. Und ich weiß noch, da waren überall Zeitungen am Boden. Und ich erinnere mich, dass ich damals, als ich mal ganz klein war und ich wollte zu ihm kommen, da musste man durch diese Zeitungen stapfen irgendwie, um da durchzukommen. Also war aber das rote Zimmer, das sollte sein Arbeitszimmer sein, und da war der kleine Seehund am Boden. Und ich habe immer auf ihm gesessen und habe ihn gestreichelt. Diese Geschichte kenne ich mein ganzes Leben lang, aber es ist mir nie eingefallen, daraus etwas zu machen.
Tatsächlich hatte ihr Vater aus Frankreich einen Seehund mitgebracht und versucht, ihn auf dem Balkon aufzuziehen. Anders als im tatsächlichen Leben nimmt Judith Kerrs Kinderbuch mit den vielen Zeichnungen einen glücklichen Verlauf. Dann kommt die Sprache auf Katzen. Ihre erfolgreichsten Bilderbücher handeln von deren Abenteuern. Es sind Katzen, die man sich als Spielgefährten herbeisehnt oder die es gar nicht gibt. Und sehr eigensinnige, charaktervolle Katzen, die vieles über ihre Menschen verraten. Zunächst geht es aber noch einmal um das Seehundbaby Charlie. Das Buch ist eine Art modernes Märchen. Ich habe Judith Kerr gefragt, es ist auch wieder eine Kindheitserinnerung?
Ja, also ich wollte immer so ein Buch machen. Wissen Sie, das ist ein Buch für Kinder, die also nicht mehr Bilderbücher lesen wollen und vielleicht noch ein bisschen Angst haben vor 250 Seiten. Und da ist auf jeder Seite, beinahe jeder Seite, eine schwarz-weiße Zeichnung, eine Bleistiftzeichnung. Ich liebe das zu machen. Ich wollte immer so ein Buch machen. Aber mir fiel nichts ein dafür. Und dann ist mir das dann eingefallen von meinem Vater. Und ich habe daraus eine ganz andere Geschichte gemacht. Der Mann, der den Seehund rettet.
Ist ein Junggeselle, der seinen Kiosk verkauft hat.
Ja, und der sich langweilt.
Und das Glück findet in einem Seehund und in einer späten Liebe. Ja. Also es ist eine Geschichte über ein gelingendes Leben.
Ja, ja, das ist es auch für den Seehund. Es musste ja glücklich ausgehen.
Das ist sehr wichtig, was Sie sagen, denn im Grunde sind Sie eine ganz große, auch nicht nur Kinderbuchautorin, sondern auch eine Tiergeschichtenerzählerin. Also Tiere haben immer eine zentrale Rolle bei Ihnen.
Ja, mein Vater hat immer Tiere geliebt.
Ihr Vater hatte einen großen Hund, glaube ich. Ich kenne ein Foto mit einem sehr großen Hund.
Ja, ein Old English Sheepdog war das. Bello, der war wunderbar. Ich erinnere mich, der war so nett, als ich klein war. Ich konnte meine Hand in sein Maul tun und er hat nie gebissen. Er war wunderbar.
Frau Kerr, wir sind heute Nachmittag bei Ihnen zu Gast zur Teestunde. Und mit Absicht haben wir diese Stunde gewählt, weil Sie im Moment schon wieder am Arbeiten sind an einem neuen Buch und zeichnen wollen bei Tageslicht. Darum haben wir darauf Rücksicht genommen. Danke. Und einem Journalisten müssen Sie natürlich verzeihen, dass er neugierig ist und fragt, woran arbeiten Sie? Was zeichnen Sie gerade?
Wissen Sie, das weiß selbst mein Verleger nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist ein Geheimnis, bis es fertig ist.
Wird es im nächsten Jahr schon erscheinen?
Ja, hoffentlich, ja.
Ich greife das nochmal auf. Tiere sind ganz wichtig. Eins ihrer erfolgreichsten Bücher in England, aber auch in Deutschland, ist der Tiger, der zum Tee kam. Eine Geschichte über einen überraschenden Besuch. Es klingelt an der Türe. Die Mutter fragt sich, wer mag das sein? Der Milchmann war schon da. Die Nachbarin kann es auch nicht sein. Plötzlich kommt eine riesige Katze. Wieder mal eine Katze zu Besuch. Eine Raubkatze allerdings, die alles auffrisst. Alle bemühen sich darum, hinterher einzukaufen, wenn sie das nächste Mal zu Besuch kommt. Aber sie kommt nicht mehr zu Besuch. Sie haben einmal gesagt, Katzen sind interessante Leute.
Ja, sie sind sehr klug und es handelt sich bei ihnen über die Macht eigentlich. Sie bringen es zustande, dass man Dinge für sie tut, die einem nie eingefallen wären. Also meine Katze, die ich jetzt habe, das ist meine 9. Katze.
Das ist nicht mehr Katinka, oder?
Das ist Katinka, ja, Katinka. Aber das, ich habe schon 8 vorher gehabt. Wir haben wir gehabt. Und die hat, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, einen Cat Flap.
Das ist Katzenklappe.
Eine Katzenklappe. Die hat sie in der Hintertür. Da kann sie rausgehen. Das tut sie aber nicht. Sie geht hin und steht da und starrt mich an. Und dann guckt sie in den Garten durch die Klappe und wartet darauf, dass ich den Schlüssel hole und dass ich dann die Tür öffne. Und dann geht sie durch wie ein Mensch. Und wie hat sie mich dazu gebracht? Also warum mache ich das? Wie ist das gekommen? Ich weiß das nicht. Aber das hat sie gemacht. Und das, so denken die Katzen überhaupt nur. Wie kann ich die Menschen dazu erziehen, dass sie richtig die Dinge machen für mich, die getan werden müssen.
Das heißt, Ihre Geschichten sind nicht nur überraschende Geschichten über das Verhältnis von Mensch und Tier, es sind immer auch Geschichten, ich sage mal, über Empathie, über Einfühlungsvermögen, über Rücksichtnahme. Sie haben gerade Macht gesagt, das überrascht mich ein bisschen. Warum Macht?
Weil das die Katzen so sind. Also Power. Ist ganz anders als Hunde. Hunde lieben einen und sagen, hier komme ich, wow, 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 nicht wahr? Wollen wir verspieren gehen? Ach, du bist doch so wunderbar, sagen sie zu den Menschen, nicht wahr? Die Katze tut das nicht. Die Katze sagt, also, jetzt brauche ich dies und das und ja, ich habe dich ganz gern, weil du mich doch fütterst und so weiter. Und wenn du weggehst, dann fehlst du mir. Aber es gibt eben bestimmte Dinge, die für mich getan werden müssen. Und ja, so ist das.
Die Bilderbuchautorin und Illustratorin Judith Kerr ist eine große Katzenfreundin. In England erreichen ihre Bilderbücher Millionenauflagen. Allein die Katze mit Namen Mog ist Heldin von einem Dutzend beliebter Bücher. Mog besteht Abenteuer und löst brenzlige Situationen und stiftet natürlich auch Unordnung. Übrigens lassen sich die Bilderbücher aus den 70ern auch heute noch so hervorragend lesen und verschenken, weil sie so zeitlos gemalte Hintergründe haben. Da gibt es keine typischen Autos, Reklamen oder Konsumartikel. Das hat einen einfachen Grund, sagt Judith Kerr. Sie könne keine Hintergründe zeichnen. Die abgebildete Küche allerdings, gibt sie gerne zu, das sei die eigene. Zu ihren erfolgreichsten Titeln zählt Mog the Forgetful Cat. Eine Katze, die allerlei Unfug anstellt. Ihre Vergesslichkeit führt aber auch zu allerlei Entdeckungen. Also, Judith Kerr, wie nützlich ist es, vergesslich zu sein?
Ja, man weiß ja auch nicht, wie vergesslich die Katze wirklich ist. Ich habe dieses Buch, das war, als wir zum ersten Mal eine Katze hatten. Wir konnten das erst, als wir dieses Haus hatten. Also in einer Wohnung kann man keine Katze halten. Und ein Garten braucht, eine Katze braucht einen Garten. Ich hatte mich immer nach einer Katze gesehnt, als Kind schon. Aber das ging natürlich nicht, wenn man Refugee ist, nicht wahr? Und da war ich so erstaunt davon, von eben wie diese Katze sich benahm, dass ich dachte, also ich mache jetzt ein Bilderbuch einfach über alle die Sachen, die die Katze macht. Da musste doch auch etwas passieren. Und ich sagte zu meinem Mann, also da muss doch irgendetwas passieren. Und der war tief in der Arbeit, der schrieb gerade ein Skript für den Olivier. Und er hat nur so raufgeguckt und gesagt, oh, let her catch a burglar. Lass sie einen Einbrecher fassen. Und da habe ich das natürlich auch gemacht.
Wie wurde aus Judith Kerr die Künstlerin und die Autorin?
Ich habe immer gezeichnet. Ich habe mein ganzes Leben lang gezeichnet. Autorin, ich bin die Tochter eines Schriftstellers, die Frau eines Schriftstellers und jetzt auch die Mutter von einem Schriftsteller. You pick things up, da lernt man etwas. Ich habe unglaublich viel von meinem Mann gelernt. Er war besonders gut für den, sagt man, Aufbau, Construction. Das ist ja das Wichtigste beim Schreiben.
Ihre Kinderbücher fallen Kindern, die lesen lernen oder auch die Englisch lesen lernen oder selber lesen lernen, sehr leicht, weil sie eine einfache Sprache mit kurzen, einfachen Sätzen benutzen, die aber manchmal im Widerspruch zum Bild steht. Das ist so ein Trick bei Ihnen.
Ja, als meine Kinder lesen lernten, ist mir aufgefallen, wie unendlich viel schwieriger das ist auf Englisch als auf Deutsch. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich lesen gelernt habe auf Deutsch. Ich konnte es einfach. Also Englisch, O-U-G-H, also all das, das ist doch unglaublich schwierig. Wissen Sie, weil das Lesen so schwer ist auf Englisch, gab es hier immer so Lesen-Lernen-Bücher. Die waren so langweilig, dass man gar nicht, es nicht ausstehen konnte. Und mein Sohn, der war damals, ich weiß nicht, 5 oder 6, und er kam einfach einmal zu mir und er sagte, er hatte eine von diesen schrecklichen Büchern und er sagte, I'm sorry, Mommy, but I cannot read these books anymore. They are too boring. Und ich sagte, also...
Sie
aber
sind
du,
zu langweilig, ja.
Ja, sie sind zu langweilig. Und ich sagte, aber du musst doch lesen lernen. Und bevor ich das aussprechen konnte, sagte er, I am going to learn to read with the Cat in the Hat books. Und das hat er auch getan. Es war großartig. Und die Bücher waren, dass man lachte. Sie waren zum Lachen. Die Sache mit dem nicht zu sagen, nicht in Worten zu erzählen, was man schon aus dem Bild sehen kann, das ist auch wegen des Lesens, denn es ist doch so schwer, auf Englisch zu lesen. Und wenn man da liest, er hatte eine rote Jacke, und da ist ein Bild, und da steht er da mit der roten Jacke. Dafür soll man sich so anstrengen, um etwas zu lesen, was man schon sowieso weiß. Ich habe immer das vor mir. Meine Kinder haben sehr leicht lesen gelernt. Aber es ist furchtbar schwer auf Englisch.
Die zierliche kleine Dame mit großer Brille und sorgfältig onduliertem Haar, mit Halskette und dunkelblauem Pullover, bewegt sich ohne Gehhilfe. Sie spricht, wie sie zeichnet. Exakt, gestochen scharf. Jedes Wort, jeder Strich sind verstehbar. Also, Frau Kerr, wann, wie und wo arbeiten Sie?
Ich tue es oben in diesem Haus und ich fange morgens an und mache weiter, solange mir etwas einfällt oder solange es mit dem Zeichnen geht oder bis es dunkel wird, wenn ich Farben benutze.
Sie verstehen sich immer ein bisschen mehr als Illustratorin und Künstlerin, denn als Autorin oder ist das gleichberechtigt?
Viel, viel mehr als Zeichnerin. Das Schreiben ist nur gekommen, also die Bilderbücher, weil ich meine Kinder betreut habe und habe bemerkt, was ihnen gefällt und weil hier auch eine wunderbare Tradition von Bilderbüchern ist in diesem Land.
Ich habe erst spät begriffen, dass Sie eigentlich Illustratorin sind und auch Ihnen persönlich das wichtiger ist, als Künstlerin, als Zeichnerin zu gelten.
Ja, ich hätte nie solche Bücher geschrieben, wenn wir nicht Flüchtlinge gewesen wären. Ich wollte das für meine Kinder schreiben, wie das damals war, und auch an meine Eltern zu erinnern. Meine Kinder haben sie kaum gekannt, mein Vater überhaupt nicht, meine Mutter nur, als sie ganz klein waren. Ich habe schreiben gelernt. Das war eigentlich mehr ein Zufall. Aber als ich meinen Mann kannte, da habe ich Zeichnen gelehrt in Schulen. Das habe ich mal nur 2 Tage in der Woche gemacht. Da konnte ich gerade davon leben und eben noch malen.
Sie haben, helfen Sie mir, dass ich es richtig sage, ich glaube 1945 eine 3-jährige Ausbildung in Arts and Crafts gemacht, richtig?
Zeichnen, einfach zeichnen. Und dann, ich wollte Malerin werden und habe, wie das viele machen, um genug Geld zu verdienen zum Leben, habe ich 2 Tage in der Woche in Schulen zeichnen gelehrt. Und die wollten aber, dass ich die ganze Woche komme. Und das wollte ich nicht. Und da hatte ich meinen Mann schon kennengelernt, der war beim BBC. Also nur ganz als Anfänger. Er hatte schon einen großen Preis gewonnen für kurze Geschichten. Aber die verkaufen sich ja nicht gut. Und wir alle brauchten Geld, nicht wahr, zum Leben. Und da ging er zu der BBC zum Fernsehen. Das war ganz am Anfang davon. Er fand das großartig. Da sagte er mir also, die suchen jemanden jetzt, der als Leser, und nicht ein ernster Leser, sondern man bekam ja solchen Unsinn von allerhand Leute, und das musste jemand lesen. Er hatte gesagt, warum versuchst du nicht, vielleicht kriegst du den Job. Und den habe ich auch bekommen. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht. Und dann wurde ich auf richtige Stücke Leser. Und dann wurde ich Editor. Und dann wurde ich Scriptwriter. Die waren verrückt, dass sie das gemacht haben. Ich hatte doch nichts geschrieben. Ich glaube, die haben gedacht, das macht mein Mann doch, wenn ich das nicht richtig mache, wissen Sie. Und da habe ich dann ein 3-Stunden-Serial geschrieben, eine Adaptation von etwas. Und das war unglaublich schwierig, aber ich habe es gemacht und es war auch sehr erfolgreich.
Im Verlauf meines Gesprächs mit der Kinderbuchautorin Judith Kerr ist der Name ihres Vaters schon einige Male erwähnt worden und sie hat von sich selber als Refugee, als Flüchtling gesprochen. Während wir uns unterhalten, fällt mein Blick auf die Bibliothek und ein Foto ihres Vaters in Anzug mit Gamaschen, Weste, Stehkragen und Hut. Das Bild ist von 1927. Kerr steht im Berliner Grunewald. Vor seinen Füßen wacht ein riesiger Wolfshund. Judith Kerrs Vater Alfred war in der Weimarer Republik der bedeutendste Theaterkritiker. Er hat sich besonders für die modernen Autoren eingesetzt. Seine Art zu schreiben war stilbildend fürs spätere Feuilleton. Nach der Machtergreifung der Nazis war für ihn und seine Familie kein Bleiben mehr. Dem kritischen Juden gelang die Flucht. Seine Tochter Judith sagte erst kürzlich noch einmal einen verstörenden Satz: Es sei herrlich, Flüchtling zu sein. Ich habe sie gefragt, was sie damit meint.
Wir waren in Paris. Meine Eltern haben uns sehr betreut. Wir haben nicht ganz verstanden, mein Bruder und ich, wie schwer es für sie war.
Ihr Vater war eins der ersten Ausbürgerungsopfer nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933. Denn Josef Goebbels hatte ihn schon lange auf der Liste. Und er hat auch früh die Zeichen der Zeit erkannt und ist mit seiner Frau und seinen Kindern geflohen.
Ja, er ist erst alleine geflohen. Irgendein Fremder hat ihn angerufen, ein Mensch, der war bei der Polizei. Und er hat gesagt, die wollen ihn den Pass wegnehmen. Nehmen Sie den nächsten Zug, Sie müssen raus, sofort. Und das hat mein Vater auch getan, obgleich er Grippe hatte. Ich habe denke immer an diesen Menschen, ich weiß nicht, wer das war, mein Vater wusste es auch nicht. Und da ist er sofort aufgestanden und aus dem Bett und ist nach Prag, hat den ersten Zug nach Prag genommen. Es war alles so schnell gegangen.
Das war eine Irrfahrt, wenn ich es richtig weiß, über Prag, Lugano, Paris und so weiter, bis sie dann im Laufe des Jahres 1933 dann nach England kamen.
Nein, erst ging mein Vater raus, dann sind meine Mutter und mein Bruder und ich auch rausgekommen, noch vor den Wählen, die den Hitler an die Macht gebracht haben. Wir haben dann meinen Vater in Zürich getroffen. Die Wahlen waren am 5. März. Wir sind am 4. in Zürich angekommen. Und früh morgens am 6. März kamen die Nazis, um die Pässe abzuholen. Das waren zwei Tage. Um zwei Tage habe ich das verpasst in meinem Leben. Unglaublich, nicht wahr? Ein Glück. Und wir waren dann erst in der Schweiz. Die wollten aber den Hitler nicht ärgern und haben also nichts von meinem Vater, wollten meinen Vater nicht drucken, obgleich sie das immer getan hatten früher. Und dann sind wir nach Paris gekommen, weil mein Vater perfekt Französisch schrieb und sprach.
Er hat sogar im französischen Radio einen Vortrag gehalten über Richard Strauss, über Wilhelm Furtwängler und noch etwas.
Am französischen Radio hat er gesprochen, das wusste ich nicht. Ja, ich fand es herrlich in Paris.
Sie überraschen mich schon wieder. Ihnen ist doch ein Stück Kindheit geraubt worden, im Grunde, dass Sie fliehen mussten. Warum ist das herrlich und warum ist das ein Glück?
Weil es so interessant war. Mein Bruder, wir haben uns immer ganz geeinigt darüber, wenn der Hitler nicht gekommen wäre und wir wären in Berlin geblieben, dann wäre das nicht halb so gut gewesen. Für meinen Bruder und mich, für meine Eltern war es was anderes. Aber wir fanden es Großartiges. Und wir kamen dann nach Frankreich, nach Paris, und wir konnten kein Französisch. Aber mit 10 Jahren ist es nicht sehr schwer, eine Sprache zu lernen. Und dann ein Jahr später konnte man Französisch. Und das ist großartig. Ich fand Berlin auch so schön. Wir hatten diese kleine, ziemlich schreckliche Wohnung, aber ich fand es herrlich. Ganz hoch, wenn man nämlich hoch lebte, war es billiger. Und da fahrten mein Vater und ich einmal aus dem Fenster, es war Abend und man sah alle die Lichter von Paris. Und da habe ich anscheinend gesagt, ist es nicht herrlich, Flüchtling zu sein? Und es fand es auch so.
Die 1923 geborene Kinderbuchautorin Judith Kerr wuchs in ihrem ersten Lebensjahrzehnt in einem kultivierten Berliner Haushalt auf. Der Vater, der berühmte Theaterkritiker Alfred Kerr, war, wie man so sagt, ein später Vater. Die Mutter war wesentlich jünger und Musikerin. Judith Kerr stammt also aus einem künstlerisch-literarischen Haushalt. Noch heute kann sie fehlerfrei Goethe-Gedichte aufsagen. Es geht in diesem Teil unseres Gesprächs auch um den prägenden Einfluss des berühmten Vaters, der ein Demokrat und Modernist war. Und es geht um dessen freundschaftliches und abgründiges Verhältnis zu Literaturnobelpreisträger Gerhard Hauptmann. Ich habe Judith Kerr zuerst gefragt, ob das ein assimilierter jüdischer Haushalt war, in dem sie aufwuchs, wie es viele in Deutschland gab, und ob das Judentum in ihrer Familie eine Rolle spielte oder erst durch die Entrechtung, Verfolgung, die Flucht und die Emigration bewusst wurde.
Ja, erst dann für mich. Mein Vater war als Jude erzogen worden und fand es sehr schön. Aber dann mit 20 oder so hat er sich entschieden, dass er wirklich nicht mehr an Gott glaubte. So hat er uns von der jüdischen Ethik gesprochen. wir gingen nicht in die Religionsstunde in der Schule. Und ich weiß, wenn mich andere Kinder dann fragten, warum gehst du nicht hin, dann sagte ich, was mir gesagt worden war, ich bin Freidenker. Also mit 5 Jahren, ich bin Freidenker.
Lassen Sie uns einen Moment, bitte trinken Sie Ihren Tee und lassen Sie uns einen Moment über Ihren außergewöhnlichen Vater sprechen, der in der Weimarer Republik, man kann es so sagen, der wichtigste, der einflussreichste Theaterkritiker war. Er hat Ibsen, Schnitzler, Wedekind, Musil bekannt gemacht. Er ist eine Art Ahnherr der Moderne gewesen, ein Demokrat, ein Pazifist. Und das Verhältnis zu Gerhard Hauptmann, dem späteren Nobelpreisträger, ist ein ganz wichtiges. Lassen Sie uns einen Moment auch darüber sprechen. Hat das in Ihrer Familie seinen Niederschlag gefunden? Wussten Sie als Kind, wer Ihr Vater war, wie einflussreich, wie bekannt, was für ein brillanter Stilist er auch war?
Wir wussten, dass er berühmt war, weil man uns immer darüber gefragt hat. Also Fremde sagten, wie geht es Ihrem Vater, nicht wahr? Was schreibt er jetzt und so weiter? Aber eigentlich sonst, und ich wusste, dass er im Berliner Tageblatt schrieb, dass das seine Zeitung war. Nur, dass er berühmt war und dass Leute ins Haus kamen, mit ihm zu sprechen. Ich erinnere mich daran, als er mit Gerhard Hauptmann Brüderschaft getrunken hat.
Er hat ihm zum 60. Geburtstag 1922, 1932 zum 70. gratuliert und dann kommt ein Jahr später der große Bruch. Aber beschreiben Sie es noch ein bisschen. Sie waren befreundet.
Ja, also sie haben Brüderschaft getrunken und das war ein etwas sehr Wichtiges und so, dass mein Bruder und ich kamen runter aus dem Kinderzimmer, da hatten sie Champagner und man hat uns auch etwas Champagner gegeben, damit wir uns daran erinnern. Dann hatte Gerhard Hauptmann ist ganz zu Hitler übergegangen und ich erinnere mich, dass mein Vater darüber sprach, als wir in Paris waren und er war entsetzt darüber. Und ich erinnere mich, ich wusste nicht genau, was der Gerhard Hauptmann gemacht hatte, aber ich erinnere mich daran, dass ich zu meinem Vater sagte, aber wenn der Gerhard Hauptmann dann sagt, es tut ihm leid, dann vergibst du ihm doch. Und mein Vater sagte, nein, nie.
Ich kann Ihnen auch sagen, warum er das gesagt hat, denn Gerhard Hauptmann hat unter anderem Ende 1933 über Ihren Vater gesagt, er war ein schlesischer Ghettospießer, er war ohne Europabildung, sondern nur ein Ghettojude, aber mit journalistischem Leerlauf.
Das hat er 33 gesagt. Das ist unglaublich.
Als Reaktion auf den berühmten Fluch Ihres Vaters auf Gerhard Hauptmann, der hieß Gerhard Hauptmanns Schande, weil sich Gerhard Hauptmann 1933 bei der Gründung der Reichskulturkammer in Anwesenheit von Hitler zum Nationalsozialismus bekannte. Und da schrieb Ihr Vater, ich lese das nur mal kurz vor, damit wir es mal im Ohr haben, auch seinen Stil, wie er das treffend in wenigen Worten sagt. Hauptmann schmeichelt dem Raubgesindel. Dieser Mensch, der sein Leben lang einen Dichter des Altruismus dargestellt hat, dienert vor dessen Todfeinden. Er fand nicht nur kein Wort des Einspruchs gegen die dreckigste der Barbareien, er will seine Wirtschaftsexistenz nicht aufs Spiel setzen, doch er duckt nicht nur, er wedelt. Etwas Unmenschliches vollzog sich vor seinen Augen. Seine nächsten Freunde, also Ihr Vater schreibt das über Hauptmann, seine nächsten Freunde, damit meint er sich selber, waren Opfer, er, also Hauptmann, schwieg.
Ich muss sagen, ich bin entsetzt darüber. Ich wusste nicht, dass er das schon 33 gedacht hat.
Das zeigt, dass ein Mann, mit dem er eben noch Blutsbrüderschaft getrunken hat, im nächsten Moment ein Verräter sein kann, in seinen Augen.
Aber ich wusste nicht, dass er solch ein Verräter war. Ich wusste nicht, dass er das über meinen Vater gesagt hatte. Das wusste ich nicht. Ich dachte nur, er hat mitgemacht, nicht wahr? Ich weiß, er ist mit dem armen Arm, mit dem Hitler ins Theater gegangen. Das wusste ich. Aber das war später, dachte ich. Ich wusste nicht, dass er so enthusiastisch darüber war. Das ist schrecklich.
Judith Kerr musste, lange bevor sie berühmte Zeichnerin und Autorin wurde, mit ihrer Familie 1933 Deutschland verlassen. Sie floh über die Schweiz und Frankreich nach England. Was bedeutete die Flucht für sie? Ihr Vater war so verarmt, dass er Teile der Bibliothek verkaufen musste. Schmerzlich für einen Schriftsteller, Kritiker und Bibliophilen.
Es war noch schlimmer. Man hat ihm ja von dem Moment, dass Hitler an die Macht kam, bekam er kein Geld mehr. Und wir waren nicht reich. Er war Co-Editor von dem Berliner Tageblatt und seine Bücher verkauften sich und er hatte einen Kontrakt, dass er, ich weiß nicht wie viele, wie oft eben, wahrscheinlich einmal in der Woche für das Berliner Tageblatt eine Kritik schreibt und das wurde alles bezahlt und dann plötzlich war überhaupt kein Geld mehr da. Das war sofort, nachdem wir aus Deutschland weggekommen waren. Und ich habe es noch viel schlimmer gemacht. Ich bin furchtbar krank geworden, in der Schweiz noch, eine Woche nachdem wir ausgegangen waren. Und die hatten kein Geld. Und ich war erschüttert, in der Biografie zu lesen, was ich nie gelesen hatte, die Briefe, die mein Vater damals schrieb, nur um Arbeit zu bekommen, irgendetwas zu schreiben, dass man ihn bezahlt. Da hat er... Ich wusste das auch nicht, ich habe das erst vor ein paar Jahren gehört. Da hat mich jemand vom Spiegel angerufen und hat gesagt, also was wollen Sie mit den Büchern machen? Und ich sagte, was für Bücher? Und da hatte man in irgendeiner Bibliothek eine Anzahl von Büchern gefunden, die mein Vater verkauft haben muss. Und es waren meistens First Editions und unterzeichnete von Menschen, die damals Bücher schrieben. Und was er da getan haben muss, er muss irgendjemanden dazu gebracht haben, dass er aus dem Speicher, wo unsere Möbel waren, eine große Kiste von Büchern rausgenommen hat, bevor die Nazis das gefunden haben und alles weggenommen haben. Und die hat er verkauft. Und das Geld kam dann zu meinem Vater. Und da konnte er das Hotel bezahlen. Die Ärzte, ich war ja furchtbar krank, ich habe das noch viel schlimmer gemacht. Und diese Bücher hat man dann irgendwo gefunden in einer Bibliothek. Die Regierung war ja großartig in Deutschland über solche Sachen. Die haben gesagt, das ist bestimmt nicht genug bezahlt worden. Möchten Sie die Bücher jetzt wiederbekommen? Ich höre ja immer Neues, ich lerne ja immer Neues über was damals meinen Eltern passierte, als ich dabei war, aber ich wusste es nicht.
Judith Kerr, Sie sind einem deutschen Publikum, einem deutschen Lesepublikum, insbesondere durch Ihr 1971 erschienenes Buch Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, bekannt geworden. Eine sehr persönliche Familiengeschichte aus der NS-Zeit. Kein geschichtswissenschaftliches Buch, sondern eine Familiengeschichte. 1,5 Millionen Mal mindestens verkauft worden. Es ist eigentlich eine klassische Schullektüre. Die Figur heißt Anna in dem Buch, aber sie trägt unmissverständlich ihre Züge. Und auch da, wir haben unser Gespräch begonnen mit Tieren, die verschwinden, abhanden kommen, nicht mehr leben, die vermisst werden und dann wieder durch sie und durch die Literatur zu Leben erweckt werden. Was hat das rosa Kaninchen, was hat es damit auf sich?
Das Kaninchen, das hatte ich. Das hatte ich, seitdem ich ganz klein war. Und ich war in meinem Bett. Ich liebte es, wie Kinder das tun. Wir konnten nur ein Wolltier mitnehmen, ich durfte nur eins mitnehmen. Das war Ende Februar, Anfang März. Also, und ich hatte zu Weihnachten diesen Hund bekommen, meinen Pelzhund. Und der war ganz neu. Und ich fand, der war wirklich ganz nett. Und ich dachte, ich habe doch noch gar nicht Zeit gehabt, mit dem zu spielen. Da habe ich den Hund mitgenommen und das war ein Riesenfehler. Das war ganz falsch, denn er war eigentlich ein bisschen langweilig, dieser Hund. Und das Kaninchen war doch eben, ich habe an dem gehängt, nicht? Den Titel hat mein Mann erfunden. Ich hatte ihm von dem Kaninchen erzählt und er sagte, also das muss in dem Buch stehen und das muss der Titel sein. Und er hat ganz recht, mein Mann war sehr gut.
Es ist auch ein Stück die Geschichte einer Enteignung, des Raubes der Kindheit, der Freiheit, aber auch eben der Bedrohung und der Verfolgung aus der Sicht eines Kindes erzählt.
Ja, also ich weiß jetzt so viel mehr, was damals passiert ist, als ich damals wusste. Und selbst als ich das Buch schrieb, ich habe so viel mehr gelernt darüber seitdem. Ich bin froh, dass ich die Bücher geschrieben habe, über meine Eltern besonders. Nur eins tut mir leid, es sind ja 3 Bände. Im zweiten Band über den Krieg hier in London, da schrieb ich über meinen Vater, wie ich mich daran erinnerte und mein Bruder auch, dass er eigentlich, also meine Mutter bemühte sich die ganze Zeit irgendwie Geld zu verdienen. Und mein Vater schien da einfach nur zu schreiben. Er schrieb immer. Wir wussten nicht, wie unendlich er sich bemühte, Geld zu verdienen. Weil meine Mutter sprach immer darüber. Also der hat jetzt wieder nicht angerufen und ich dachte doch, diesen Job kriege ich und so weiter. Mein Vater sagte kein Wort und saß nur da und schrieb. Und ich habe erst... Wir haben beide, mein Bruder und ich, erst viel, viel später entdeckt, wie unendlich er sich bemühte die ganze Zeit. Da war eine Kanadierin, die schrieb eine These über meinen Vater und die BBC und fand allerhand Briefe, die mein Vater, ein Briefwechsel zwischen meinem Vater und der BBC, die hatten das alles behalten damals. Und da hat sie uns darüber gesagt. Und das wussten wir nicht. Wir wussten es nicht. Ich wusste es nicht, als ich das Buch schrieb.
Das Gespräch mit der Kinderbuchautorin und Künstlerin Judith Kerr führe ich an einem späten Herbstnachmittag im Wohnzimmer ihres Londoner Hauses bei Schwarztee mit Milch und Keksen. Sie sitzt auf einem Sofa aus den 60er Jahren. Über ihr ein Ölgemälde, das Porträt ihres verstorbenen Mannes, des Fernsehautors Nigel Neal, mit dem sie mehr als ein halbes Jahrhundert verheiratet war. Gegenüber im Regal steht eine Schwarz-Weiß-Fotografie ihres Vaters Alfred Kerr von 1927. Er schaut uns an, hört uns gewissermaßen zu. Judith Kerr floh 1933 aus dem nationalsozialistischen Deutschland. Über ihre Erfahrungen schrieb sie Anfang der 70er Jahre eine erfolgreiche und prämierte Trilogie unter dem Titel »Als Hitler das rosa Kaninchen stahl«. Ich habe die Bilderbuchautorin gefragt, ob es ihr Herz mit Wehmut oder Hass erfüllt, wenn sie heute an Deutschland denkt.
Ich bin Engländerin. Ich bemühe mich, Deutsch zu sprechen. Ich lese nicht Deutsch. Ich kann ein bisschen lesen. Ich habe Teile von der Biografie gelesen, nur ganz wenig eigentlich. Ich habe diesem Land, England, unendlich viel zu bedanken. Die Menschen waren unglaublich gut zu uns. Ich wohne jetzt 81 Jahre in diesem Land. Das gehöre hierhin. Mein Vater schrieb etwas, was ich großartig fand, noch ein Jahr oder so vor seinem Tod.
1948 in Hamburg.
Ja, also das war vielleicht 48 schon oder 47. Da wusste er genau, wie alle es wussten, was damals in Deutschland gewesen war. Die Gaschambers, alles. Und er schrieb dann ungefähr jetzt sollt ihr der Welt zeigen, was für großartige Menschen sie sind. Ungefähr hat es viel ganz anders gesagt. Aber das ist auch so gekommen. Deutschland ist ja wieder ein wunderbares Land geworden. Eine Zeit lang, erst als ich zuerst nach Deutschland kam, nach dem Krieg, war es mir immer etwas unheimlich. Denn da waren doch diese Menschen waren überall und man fragte sich immer, was hat der damals gemacht? Wie ist das gewesen? Aber jetzt, ich bin jetzt 93, ich war 21, glaube ich, als der Krieg vorbei war. Also es kann nicht mehr sehr viele Nazi am Leben geben, die damals. Und ich finde ja, ich bin manchmal in Deutschland gewesen, habe mit jungen Leuten gesprochen. Ich muss ihnen immer sagen, ihr könnt euch doch nicht schuldig fühlen für etwas, das passiert ist, als selbst eure Eltern noch nicht geboren waren.
Ihr Herz ist nicht hasserfüllt, wenn Sie von Deutschland sprechen?
Nein, durchaus nicht.
In einer Schlusskurve muss ich Sie natürlich fragen, wir leben in einem sich verändernden Europa. Es ist eine Friedensgeschichte ungekannten Ausmaßes, aber im Moment sind starke Erosionen zu spüren durch die Flüchtlingskrise und Katastrophe. Großbritannien hat sich entschieden, aus der EU auszutreten. Ich weiß, dass Sie gegen den Ausstieg, gegen den Brexit gestimmt haben. Was ist das für ein Gefühl gegenwärtig für Sie, auch auf dem Boden dessen, was wir gerade besprochen haben, einer Flüchtlingsgeschichte, einer Exilgeschichte, davon zu hören, dass man sich von Europa wieder abwendet? Was bewegt das in Ihrem Herzen?
Es ist die Geschichte, nicht wahr? Es passiert immer wieder etwas. Man denkt, jetzt ist alles in Ordnung und dann plötzlich kommt etwas. Es ist ein ganzer Kontinent. Was soll man da machen?
Sie sind eine Gegnerin des Brexit, richtig?
Ja, ich bin Europäerin. Ich kenne keine Menschen, die nicht gegen Brexit sind. In London, ganz London ist doch natürlich vollkommen dagegen.
Das Vereinigte Königreich von London und Schottland könnte es ja vielleicht demnächst geben.
Ja, und Gibraltar auch können wir noch dazu stecken. Die haben auch dafür gewählt. Ich weiß nicht, was da werden soll. Ich weiß es wirklich nicht. Das weiß kein Mensch. Ich denke nur, in meinen 80 Jahren in diesem Land, 81 Jahren, sind die Menschen meistens ganz vernünftig gewesen. Also ich hoffe, die machen es irgendwie, dass es vernünftig endet.
Eine letzte Frage. Ich lasse doch nicht ganz locker. Ihr neues Buch wird ein Bilderbuch oder ein Roman?
Ein Bilderbuch.
Für Kinder?
Für Kinder, ja.
Danke, Judith Kerr.